In der neuen Episode von der Audiobeweis begrüßen wir Markus Schopp. Wir sprechen mit dem Cheftrainer des LASK über die aktuelle Situation des österreichischen Nationalteams. Was muss der Anspruch an das Team von Ralf Rangnick sein? Wie hart wird für den LASK die Qualifikationsgruppe? Wer ist für den Trainer der Linzer der Favorit auf den Meistertitel? Und welcher Verein im Ausland würde Markus Schopp besonders reizen?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 252.
Ja, nach der Ligapause geht es auch in Österreich rein in die entscheidende Phase der Meisterschaft. Es gibt also einige Themen zu besprechen und wir freuen uns daher, heute den Cheftrainer des LASK begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Markus Schopp, und gleich einmal vielen Dank an Sie fürs Zeitnehmen.
Hallo, sehr gerne, sehr gerne.
Ja, und ebenfalls im Einsatz beim heutigen Podcast sind Sky-Experte Alfred Tater und mein geschätzter Kollege Martin Konrad. Schöne Grüße auch an euch und vielen Dank fürs Dabeisein.
Freuen uns. Grüße
euch. Immer ein Vergnügen.
Ja, mit dir immer, Alfred. Markus, aus aktuellem Anlass und dem Spiel des österreichischen Nationalteams am vergangenen Sonntag, sprich gestern, worüber ärgern Sie sich aktuell mehr? Über die Auswärtsniederlage des Nationalteams in Serbien? Oder aus Sicht des LASK über das Verpassen der Meistergruppe?
Naja, also das eine ist natürlich mit einer anderen schwer in Verbindung zu bringen. Wohl sagen, dass die Nationalmannschaft natürlich immer das wichtigste Aushängeschild auch nach außen ist. Deswegen ist es natürlich bitter. Wobei natürlich man das Ganze ein bisschen größer sehen muss. Also ich glaube, dass das gestrige Spiel jetzt nicht ausschlaggebend dafür ist, dass wir den Sprung in die Gruppe A nicht geschafft haben. Es hat ja noch doch 6 Spiele davor schon gegeben und dann auch jetzt dann in den beiden Spielen in Wahrheit eine klare Überlegenheit, die sie leider Gottes über die Tore nie wieder gezeigt hat. Und so kann der Fußball nachher natürlich sein, ja.
Ja, es war bereits das dritte Entscheidungsspiel in Folge, welches das Team von Ralf Rangnick nicht gewinnen bzw. für sich entscheiden konnte. Gegen die Türkei im Achtelfinale der Europameisterschaft, dann gegen die Slowenen, eben in der Nations League Gruppe B. Dadurch gab es dieses Playoff-Spiel bzw. die beiden Duelle mit den Serben. Wo sehen Sie aktuell, jetzt abgesehen von der Abschlussschwäche vor dem gegnerischen Tor und natürlich auch den verletzungsbedingten Ausfällen, die größten Problemfelder beim Nationalteam? Sie haben es angesprochen, es waren ja schon ein paar Partien auch davor zu absolvieren.
Ja, also ich glaube, was man erkennen kann, ist ganz einfach die Handschrift des Teamchefs, der sehr klar versucht, mit seinem Team sehr, sehr dominant aufzutreten, sowohl im Ballbesitz auch gegen den Ball. Ich glaube, wenn man sich die ganzen Zahlen hernimmt, dann sieht man permanente Entwicklung, was den Ballbesitz betrifft, aber auch was das Kreieren von Torchancen betrifft, was am Ende jedoch immer übrig bleibt. Und davon, glaube ich, kann ja ich ein kleines Lied singen, ist einfach am Ende des Tages. Das, was wirklich zählt, sind die Treffer und die Tore. Und die letzten beiden Spiele der Nationalmannschaft spiegeln vieles wider. Das heißt, man sieht ganz einfach, dass die Mannschaft sehr oft in die rote Zone kommt, sehr oft zu Torabschlüssen kommt. Jetzt im letzten Spiel vielleicht nicht so oft wie in Wien. Man sieht ganz einfach, dass man auch sehr, sehr tief organisierte Gegner immer sehr kreativ und sehr, sehr klar sein möchte, um Torchancen zu kreieren. Diese Dominanz birgt natürlich auch die eine oder andere Gefahr, nämlich wenn Gegner es schaffen, gut umzuschalten. Das zweite Tor war genauso ein Moment, auch gestern in Belgrad, wo ganz einfach der Gegner es geschafft hat, unter Druck sich zu befreien. Und dann haben viele Mannschaften auf sehr hohem Niveau natürlich auch die Qualität, das zu nutzen. Ich meine auch, und ist vielleicht etwas, was für mich aus Trainersicht sehr interessant und spannend ist, dass es natürlich viele Ausfälle gibt, aber am Ende des Tages die Mannschaft trotzdem, egal wer am Platz steht, versucht, ein Gesicht zu zeigen, das einfach zum Teamchef passt, für das er steht. Und dass wir es bis dato halt nicht geschafft haben, uns in diesen Entscheidungsspielen auch so durchzusetzen, ja, ist vielleicht am Anfang immer so ein bisschen der wie viel Erfahrung brauchen Spieler, aber ich glaube, dass wir mittlerweile sehr erfahrene Spieler haben. Jetzt braucht man es halt genau in diesen Spielen auch in Topform und das ist vielleicht etwas, was uns vielleicht von den großen Nationen noch unterscheidet.
Alfred, wie unnötig war aus deiner Sicht die Auswärtsniederlage des österreichischen Nationalteams in Belgrad? Jetzt haben wir auch schon gehört, ein paar Spieler waren verletzungsbedingt nicht mit dabei. Ich finde, in der ersten Hälfte war es ein unglaublich dominanter Auftritt von der Mannschaft von Ralf Rangnick. Wie sehr schmerzt dann solch eine Niederlage? Wie unnötig war sie, ja?
Ich habe einen völlig anderen Ansatz.
Das wundert mich jetzt überhaupt nicht.
Naja, trotzdem. Du kennst das sicher schon, auf das werde ich noch später kommen. Zu Beginn möchte ich Folgendes sagen. Dragan Stojkovic hat sein Team Serbien in Wien so auftreten lassen, dass praktisch 11 Spieler 40 Meter vor dem Tor das Tor verbarrikadieren. Also komplett tiefstehenden Block haben und gar nichts in irgendeiner Art und Weise nach vorne tun. In Belgrad wieder gestern. Serbien hat gar nichts getan offensiv, hat wieder nur die rein defensive Karte verwendet und das hat am Ende zum Erfolg geführt mit ein paar, sagen wir, komischen Sachen. Ich frage mich jetzt, hätte Ralf Rangnick nach 5 Minuten sein Team zurückgepfiffen und gesagt, so, wir stellen uns jetzt im eigenen Bereich auf, in der eigenen Hälfte, auch 40 Meter vor dem Tor, dann hätten wir ein Spiel gesehen, 40 Meter vom serbischen Tor weg die Serben, dann 30 Meter eine Mittelzone ohne Spieler und dann 40 Meter vom österreichischen Tor die österreichischen Spieler. Was wäre dann geschehen? Also ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, dass man sein eigenes Spiel immer durchziehen muss. Man kann ja auch einmal völlig flexibel sein, Dinge tun, mit denen der Gegner überhaupt nicht rechnet. Und deshalb glaube ich, wäre das sicher eine Alternative gewesen, den Serben im Heimspiel die Karte in die Hand zu drücken und sagen, so, jetzt müsst ihr kommen, das ist euer Stadion, wir tun nichts. Und ich glaube, das wäre sicher sehr vielversprechend geworden.
Ganz kurz, ganz kurz ist natürlich legitim, diesen Gedanken zu haben. Aber ich habe ein Spiel gesehen in Wien, wo wir uns doch alle ganz klar im Klaren sind, dass es eine österreichische Mannschaft gegeben hat, die den Gegner belieben bespielt hat und auch zu einer Unzahl von Torchancen gekommen ist. Jetzt dann diesen Ansatz zu wählen, einfach von seiner Spielidee total abzugehen, von seinem Spielkonzept abzugehen, finde ich, wäre für dieses Spiel, mir fällt der Ansatz dafür, wohlsagend, dass wir ja gestern auch in Unterzahl gespielt haben und auch in Unterzahl die Möglichkeiten vorgefunden hätten, vielleicht das eine oder andere Tor zu machen. Das, was augenscheinlich ist, ist ganz einfach, dass wir einfach diese Möglichkeiten, die wir uns erarbeiten und teilweise toller spielen, einfach noch nicht verwerten. Und das kann man natürlich immer mit Qualität in Zusammenhang setzen. Man kann es auch in Zusammenhang setzen, was ist, wenn wir mehr Raum kreieren, wenn der Gegner uns ein klein wenig mehr Raum gibt. Ich glaube, das ist das, was der Fredl jetzt dann auch gemeint hat. Die Thematik ist, ich glaube, dass die Serben in dieser Konstellation von ihrem Spiel wahrscheinlich trotzdem nicht abgewichen werden und die Österreicher einfach über die vielen Spiele, die sie jetzt dann unter dem Ralf Rangnick auch bestritten haben, ein sehr, sehr gutes Gefühl am Platz zu haben, eben jeden Gegner bearbeiten und bespielen zu können. Dass es hinlänglich bekannt ist, tiefe Blöcke so zu bearbeiten und zu bespielen, um noch am Ende des Tages auch wirklich immer zu gewinnen. Ich glaube, da gibt es genug Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, wo man gesehen hat, dass es auch sehr, sehr große Mannschaften auf Clubniveau einfach nicht geschafft haben, sich mit Toren zu belohnen. Und das glaube ich, ist schon irgendwo noch im Zusammenhang auch zu sehen.
Also Alfred, ist ja dann immer auch so ein Thema, inwiefern gibt der Trainer dann den Spielern auch einen anderen Plan mit, wie flexibel tritt er auf? Aber dann ist natürlich auch das Thema die Überzeugung. Ich glaube, Markus Schopp hat es gerade sehr gut zusammengefasst. Da einen anderen Ansatz zu wählen, ja, na gut. Wie siehst du das Ganze jetzt nach den Ausführungen auch von Markus Schopp?
Ich sehe das natürlich auch im Großen und Ganzen richtig, was er meint. Aber was ich im Kern sagen will, ist, man muss auch Alternativen haben. Heißt also, kann Österreich defensiv stehen, weil wir fahren vermutlich zu einer Weltmeisterschaft, wo wir vielleicht auf Argentinien, Brasilien, Frankreich, wie auch immer treffen. Und da werden wir nicht dieses Spiel aufzwingen, den Gegnern.
Moment. Wir fahren noch nicht zu einer Weltmeisterschaft. Und wenn wir so spielen, fahren wir überhaupt nicht zu einer Weltmeisterschaft. Weil genau um das geht's. Ja, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist ja alles durchaus nachvollziehbar. Aber es ist ja nicht so, dass das am Sonntag zum ersten Mal der Fall war, dass Österreich gegen ein Team spielt und wo man den Eindruck hat, das Spielfeld endet an der gegnerischen Strafraumgrenze und wo dann nicht das Ergebnis so ist, wie es sein soll. Es war im Hinspiel, da kann man sagen, sie haben Chancen vergeben, aber es war auch schon im November so gegen Slowenien. Es war insgesamt im Herbst so, dass man gegen Slowenien und Norwegen von 12 möglichen Punkten 5 mögliche Punkte gemacht hat. Deswegen gab es überhaupt erst dieses Playoff, weil man eben nicht Erster wurde in der Gruppe, obwohl es der eigene Anspruch war, dass man in die A-Liga gehört. Und wenn man schon nicht im Herbst schafft hat, dann schafft man es eben im Playoff, habe ich gehört. Also ich meine, es ist dann doch irgendwann einmal der Punkt, dass man auch erkennen muss, so wie es der Alfred auch gesagt hat, es muss vielleicht auch über eine andere Variante gehen. Und ich weiß nicht, ob es gegen Bosnien und gegen Rumänien oder gegen Zypern anders wird. Ja, vielleicht verfügen die nicht über die Qualität der Serben, wenn es darum geht, selbstgefährlich zu werden, aber dass die den eigenen Strafraum und das eigene Tor verbarrikadieren können und werden, davon kann man ausgehen. Und wie geht dann dieses Spiel aus? Was macht euch so sicher, dass es im Juni und im Herbst bei den Qualifikationsspielen dann dazu reicht, dass man als Erster sich direkt für die WM nächstes Jahr in den USA, in Mexiko und in Kanada qualifiziert?
Markus, Sie vielleicht gleich als Erster.
Also, was glaube ich schon ein wichtiger Punkt ist, ist, die österreichische Nationalmannschaft hat sich mittlerweile auf sehr hohem Niveau behaupten und auch entwickeln können. Ich glaube, auch das ist ein Grund, warum die Serben in beiden Spielen einen sehr, sehr defensiven Ansatz gewählt haben. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie sich speziell die österreichische Mannschaft über ihre Spiele, die ihre Spielanlage gegen sehr gute Mannschaften entwickelt hat, aber auch gegen kleine Mannschaften, also sehr, sehr dominant sein kann. Was wir wissen, ist einfach sehr, sehr tiefe Blöcke verlangen Geduld, verlangen Disziplin und verlangen auch diese Klarheit in der letzten Zone permanent Abschlüsse zu erzielen. Das, was gestern natürlich im Vergleich zum Wien-Spiel gegen die Serben unterschiedlich war, war das, dass sie gestern vielleicht nicht diese Abschlüsse hatten. Ich mag das jetzt gar nicht nur auf dem Personal aufhängen, aber ich meine schon zu glauben, dass es in der Breite der österreichischen Nationalmannschaft über die letzten Jahre hinweg einen permanenten Zuwachs gegeben hat auf den unterschiedlichen Positionen. Und ich glaube auch, und das stimmt mich nachher schon auch zuversichtlich, dass es auch aus diesen Spielen immer einen Lernprozess auch gibt, weil auch das gestrige Spiel gibt natürlich viel her und man weiß und man lernt über den einen oder anderen Spieler doch ein klein wenig mehr, was das heißt, in der entscheidenden Phase eben auch dort zu sein, wo er zu sein hat. Es kann nicht immer nur der Arnautovic derjenige sein, der nachher aus diesen entscheidenden Momenten die Tore macht, sondern es bedarf einfach einer größeren Anzahl an Spielern, die diese Gefahr erzielen können. Und ich glaube, die gibt es.
Aber wer sind die für Sie? Jetzt namentlich vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also wir haben in Wankana natürlich einen Spieler, der zwischen den Linien unglaubliche Qualitäten hat, der torgefährlich sein kann, der den letzten Pass spielen kann, der sich zwischen den Linien gut bewegen kann. Ich glaube, dass es einfach, um gar nicht jetzt um zu viele Namen zu nennen, einfach sehr, sehr interessante Spielertypen geben kann, die einen Arnautovic in dieser Position entlasten können und auch werden.
Müssen, weil der ist ja schon 36.
Natürlich ist das ein Prozess, aber das ist ja doch, egal wo man hinschaut, überall bei vielen Nationen so, was passiert bei den Engländern, wenn der Harry Kane nicht funktioniert, was bei den Belgiern, wenn der Lukaku nicht funktioniert. Also diese Thematik haben natürlich viele Mannschaften und das jetzt dann immer nur auf einer Person aufzuhängen, ist, glaube ich, mühevoll. Aber was wir schon gesehen haben, ist, Mannschaften, die gegen uns einen sehr, sehr einfachen Fußball spielen und wirklich so defensiv sich positionieren, die muss man halt genauso, wie ich es zuvor gesagt habe, mit sehr, sehr viel Geduld bespielen. Und ich habe über diese beiden Spiele gegen Serbien so viele Tormöglichkeiten gesehen, die dieses Spiel frühzeitig entscheiden hätten können. Und es gilt ein bisschen mehr dorthin zu schauen, wenn das nicht passieren würde. Und im Rückspiel bin ich hundertprozentig dabei. Ich glaube, dass da einfach in der entscheidenden Phase zu wenig für den Endzweck investiert worden ist. Aber ich habe es ja eingangs gesagt, ich glaube, in zwei solchen Spielen kann immer was passieren. Und man hat einfach 6 Spiele im Grunddurchgang die Möglichkeit gehabt, diese Punkte zu sammeln. Man hat dort einfach auch gegen Punkte liegen lassen, gegen ähnliche Spielanlagen, aber nicht nur. Aber das ist sicher ein Thema, mit dem wir in Österreich jetzt dann in Zukunft versuchen müssen, einfach noch besser umzugehen. Wie schaffen wir es gegen so tiefstehende Gegner, einfach uns mit mehr Toren zu belohnen?
Ja, Alfred, wie positiv stimmt dich dann die anstehende WM-Qualifikation, dass dieser Lernprozess, das hören wir ja auch immer wieder jetzt nach den vergangenen Spielen, also die Stimmung ist ja dann trotzdem sehr positiv, weil das Team ja auch, wie soll ich sagen, sehr dominant immer wieder auftritt, kann sich am Ende dann nicht belohnen, aber wie positiv bist du gestimmt, dass eben dann jetzt während der WM-Qualifikation dieser Lernprozess dann auch endlich ja zutage tritt oder sich bezahlt macht und dem Team vielleicht dahingehend auch der Knopf aufgeht?
Naja, da muss ich an den Martin jetzt eine Botschaft schicken, weil er ist immer sehr skeptisch, was argwöhnisch, was die Leistungen der Nationalmannschaft betrifft. Und da gibt es möglicherweise zwei Ansprechpersonen. Der eine ist der Teamchef mit seinem Konzept und das andere sind die Spieler. So, jetzt dividiere ich das einmal auseinander. Was die Spieler betrifft, da kann ich mich erinnern, habe ich das schon einmal im Zusammenhang mit der Nations League gesagt. Ich hätte die Nations League genutzt, um die sogenannten Kaderspieler einzusetzen. Und zwar in allen Spielen der Nations League, auch noch in der Gruppe. Weil ich weiß ja, was ein Arnautovic kann, ein Alaba kann, ein Seiwald kann, ein, wie die alle heißen, da weiß ich ja, was ich habe von denen. Aber wenn ich eben neue Spieler hole, wie Cham oder Florok und noch viele andere, die immer wieder einberufen wurden, die hätte man permanent diese Partien spielen lassen können, um die Breite der Spitze sozusagen zu erhöhen und dadurch noch mehr Varianten zu haben, dann, wenn es ums Eingemachte geht. Und das Eingemachte ist nicht die Nations League, sondern die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. So, das wurde verabsäumt. Gut, das heißt, man muss sich auf die Spieler verlassen, auf die man in den letzten Jahren gesetzt hat. Und da ist das Problem, dass einige durch Verletzungen gefehlt haben und andere vielleicht schon ihren Zenit überschritten haben. Daher, die Adresse geht eher in Richtung Spieler jetzt. Die sollten sich dann bei den Spielen zur Qualifikation zur Weltmeisterschaft noch steigern. Und ich glaube, das Potenzial ist sehr wohl vorhanden.
Ja, das Potenzial ist definitiv vorhanden. Markus, bitte, Sie wollten dazu, glaube ich, noch was sagen?
Ja, zwei Dinge. Zu einer Qualität eines Spielers von Arnautovic bin ich total bei dir. Da wissen wir, was er kann. Aber wir müssen auch wissen, der hat bei Inter Mailand relativ wenig Einsatzzeit. Das bedeutet, dass es für einen Teamchef natürlich sehr wichtig ist, so einen Spieler in einen gewissen Rhythmus zu lassen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich möchte diesen Bewerb einfach auch nicht kleiner machen, wie es sehr, sehr viele machen. Weil die Nations League in Wahrheit ein Hintertürl sein kann, sich für die WM zu qualifizieren oder für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Und das ist schon
gesetzlich, das ist auch von Bedeutung. Das heißt, je höher du bist, desto besser bist du in einem Topf, nicht? Weil sonst bist du zum Beispiel im zweiten Topf und nicht im ersten bei der Auslosung für die Qualifikation.
Das bedeutet also, ich meine, dass die Nations League einfach zwar nur ein neuer Bewerb ist, aber so ein sehr, sehr spannender Bewerb ist, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte.
Aber warum sollte man da nicht Spieler einsetzen, die man sowieso einberuft in den Kader, aber die dann nicht zum Einsatz kommen? Das ist der Punkt, den ich meine. Wenn ich also von den meisten eh weiß, wie sie agieren, dann könnte ich doch diese Spieler, die ich hole, als sogenannte Ersatzspieler, ja mal vom Beginn bringen und durchspielen lassen.
Aber wir wissen doch, wie das ist mit diesen Einberufungen. Wir wissen, wer zu einem gewissen Zeitpunkt einmal verletzt ist, wer angeschlagen ist, wer vielleicht gerade keine Einsatzzeiten bekommt. Da gibt es ja viele, viele Gründe, warum am Ende des Tages nachher vielleicht sich für den einen oder den anderen Spieler entscheidet. Dazu kommt natürlich, und es wurde so oft thematisiert, die österreichische Nationalmannschaft bringt mittlerweile eine Art des Spiels auf den Platz, wo man ganz einfach wahrscheinlich auch aus Sicht des Nationalteamtrainers gewisse Mechanismen auch sehen möchte, in unterschiedlichen Strukturen, in unterschiedlichen Formen. Und noch einmal, ich glaube, da muss man sehr, sehr achtsam sein, inwieweit man nachher jemandem sagt, pass auf, den gibt man eine Einsatzzeit oder den gibt man keine Einsatzzeit. Weil für mich ist es am Ende des Tages schon noch die Nationalmannschaft. Und in der Nationalmannschaft, glaube ich, egal gegen welchen Gegner, das schon auch dementsprechend zu performen.
Ja, also ich sehe die Nations League auch positiv, weil ich finde es ja hervorragend, vor allem wenn du in der A-Gruppe bist, dass du gegen die absoluten Top-Teams spielst. Im Übrigen auch für die Nationen, die vielleicht in der C- oder in der D-Gruppe spielen, für die ist es ja auch angenehmer, dass sie dann unter Anführungszeichen nicht 0-5, 0-7 verlieren, wenn sie gegen Deutschland spielen, wie in der Qualifikation, sondern dass sie interessante Spiele haben und sich auf einem etwa ähnlichen Leistungsniveau messen können. Was mir ein bisschen stört, ist, dass es in Österreich hier so suggeriert wird, dass wir einfach da in die A-Nation gehören. Und offensichtlich ist das nicht der Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre jetzt wieder, gestern und auch heute, alle reden nur, wie viel Pech, wie viel Verletzte. Und also diese Selbstkritik, die, finde ich, einmal angebracht wäre, die fehlt ja komplett.
Na Martin, genau.
Und ich glaube ganz einfach, dabei, dass das nächste blaue Wunder dann erst wiederkommen wird. Wenn man nicht selbstkritisch sagt, man muss auch andere Zugänge finden, um erfolgreich zu sein. Denn am Ende, es ist ja das Schöne am Fußball, gibt es viele Möglichkeiten, um erfolgreich zu sein. Und im Moment höre ich ja nur, wir spielen top, aber wir gewinnen halt nicht. Entschuldigung, die Grenzen haben wir ja schon gesehen. Im Herbst habe ich es gesehen. Ich habe es ja auch gegen die Türkei gesehen bei der Europameisterschaft. Ja? Ja. Relativ einfach von einem italienischen Trainer erkannt, worauf man aufpassen muss, um Österreich aus dem Rennen zu nehmen. Und ich will damit nur sagen, warum sollte es jetzt im Sommer, im nächsten Jahr oder im Herbst anders sein? Ich glaube, es ist angebracht zu sagen, man muss vielleicht auch andere Wege wählen, um erfolgreich zu sein. Denn es geht am Ende ums Ergebnis. Fußball ist ein Ergebnissport. Niemand wird sich erinnern können und sagen, wir haben den schönsten Fußball gespielt. Haben wir übrigens eh nicht, weil den spielen andere Nationen weiterhin, die auch sehr erfolgreich sind. Aber wir sind auch nicht einmal erfolgreich. Also ich weiß nicht, dann habe ich einen falschen Zugang an einen Profisportler, der ja erfolgreich sein möchte.
Und ich glaube, das ist ein Zusammenhang. In diesem Zusammenhang wäre natürlich, oder beziehungsweise ist die Meinung auch von Markus Schopp, finde ich extrem interessant, weil bei Ihnen war ja auch immer beim TSV Hartberg, haben dann viele gesagt, die spielen da hinten so viel klein-klein, provozieren Fehler oder leisten sich selber Fehler im Spielaufbau. Sie haben immer fest daran gehalten. Und wenn man mit Spielern von Ihnen beim TSV Hartberg gesprochen hat, die waren davon wirklich voll und ganz überzeugt von dieser Spielweise. Und das ist jetzt genau das Thema, dieser Plan B, Plan C und so weiter und so fort. Inwiefern muss ein Trainer dahingehend dann auch flexibel sein, Markus? Das haben Sie ja selber dann auch am eigenen Leib erfahren müssen, sage ich jetzt einmal. Die Kritik von außen, wie standfest muss man dann bleiben und so weiter und so fort?
Nein, also ich glaube, da hat der Fredl am Anfang schon ganz, ganz wichtige Dinge gesagt. Ich glaube, dass es in erster Linie mal abhängig vom Spielermaterial ist, dass man sich einfach ein Bild macht und anhand der Spieler definiert, welche Art des Fußballs können diese Spieler mit dir spielen. Dann ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dass man sehr klar ist in der Art und Weise, wie man versucht, diese Idee mit den Spielern gemeinsam auszuarbeiten. Und dann ist es immer die Frage, inwieweit man von seiner Idee abrückt und versucht auch einfach auf einen Gegner sehr zu adaptieren. Und dann, glaube ich, ist es immer auch eine Frage der Qualität der Spieler, der Qualität des Gegners, inwieweit man noch am Ende des Tages versuchen muss, einfach einen guten Mittelweg zu finden, um am Ende des Tages noch erfolgreich zu sein. Und ich glaube, ein relativ gutes Beispiel ist auf höchstem Niveau natürlich Mourinho, der, so finde ich, sehr, sehr oft in der Kritik gestanden ist, mit seiner oft destruktiven Art und Weise Fußball zu spielen, aber der sehr erfolgreich war und es einfach geschafft hat, mit seinen Mannschaften, basierend auf der Qualität der Spieler, einfach dementsprechend zu agieren, sei es defensiv, sei es offensiv, sei es im Umschalten, sei es sehr dominant. Ich glaube, seine Mannschaften haben so ziemlich alles bespielen können und können auch alles bespielen anhand des Spielermaterials. Und der Ansatz eines Trainers und da folgt mir zum Beispiel der Pep Guardiola ein, der halt versucht, in jedem Spiel diese Dominanz auf den Platz zu bekommen. Das ist natürlich oft auch ein Fressen, weil du irgendwo auch berechenbar wirst. Ja, und diese Art und Weise des Versuchen, eine Mischung zu finden, auf einen Gegner einzugehen, seine eigenen Stärken zu sehen, auch anhand der Spieler, die dir jetzt dann vielleicht in einem Spiel zur Verfügung stehen, das ist, glaube ich, nachher schon die Kunst.
Ja, Pep Guardiola, ein ehemaliger Mitspieler von Ihnen, ist ja auch kein Geheimnis, dass Sie hier und da in Kontakt stehen. Und am Ende, ja, Spiele entscheiden Spiele, auch im Fußball, das ist ganz einfach. Jetzt haben wir, Alfred hat doch schon gemeint, in der Nations League hätte er in der Gruppenphase mehr durchgewechselt. Gibt es, Markus, Ihrer Meinung nach etwas, was einen Vorwurf, den sich Ralf Rangnick gefallen lassen muss? Zum Beispiel, ein Kollege hat zu mir gesagt, nach dem Platzverweis von Gernot Trauner gestern hatten wir riesiges Glück, dass dieser Gegentreffer zum 0-2 schon nicht gezählt hat, da hätte er früher reagieren müssen und einen Innenverteidiger bringen müssen, weil das sind uns die Serben niedergelaufen. Was sind so, gibt es Kritikpunkte, wo Sie sagen, da hat Ralf Rangnick vielleicht nicht richtig reagiert oder das wäre allgemein etwas, worüber man diskutieren muss?
Das Problem bei solchen Geschichten, klar kann man gewisse Dinge ansprechen, aber wir wissen alle, so wie wir da sitzen, nicht warum und weshalb gewisse Dinge entschieden worden sind. Sei es jetzt aufgrund einer taktischen Überlegung, sei es wegen einer Verletzung, sei es wegen einer strategischen Überlegung, den Wimmer auf der rechten Seite auf der Außenverteidigerposition zu bringen, finde ich, ist brutal gut aufgegangen über größte Teile des Spiels. Ihn noch auf die linke Seite zu setzen, ist eine Entscheidung, wo ich jetzt dann als Außenstehender nicht weiß, warum oder weshalb. Aber es ist einfach, es gibt Gründe dafür, er wird sich was überlegt haben. Das jetzt dann als Vorwurf herzunehmen, als Kreditpunkt herzunehmen, das wir wissen selbst, wie das, was das bedeutet, wenn du gegen einen Gegner, der in Wahrheit sehr defensiv agiert, auf einmal durch so ein Slapstick-Tor 1-0 hinten bist, dann bist du am Überlegen, wie du das Spiel vielleicht noch offensiver gestalten kannst. Dann die rote Karte, klar, dann muss man sehr schnell...
Hat eine rote für Sie? Da gab es auch Diskussionen.
Also ich hätte dort jetzt dann keinen Grund gesehen, eine rote Karte zu geben, weil es doch den einen Spieler noch im Zentrum gegeben hätte, der Spieler nicht direkt auf das Tor zugelaufen wäre. Also ich glaube, über die rote kann man diskutieren, aber wurde gegeben und man muss einfach noch eine Lösung finden. Und dann, klar, dann hat es vielleicht noch mal ein paar Minuten zu lange gedauert. Ich glaube, dass die Mannschaft nachher wieder besser drinnen war, aber klar, du hättest das 2-0 in dieser Phase bekommen können, auf dem Niveau etwas, was einfach die Qualität dieser Mannschaft noch mit sich bringt, einfach aus einem so Erfolgserlebnis noch mehr Kraft zu schöpfen. Aber nochmal, ich bin selbst oft in Situationen, wo ich Entscheidungen treffe, wo wahrscheinlich kein Außenstehender versteht, warum, aber es gibt ganz einfach dafür Gründe, die kann man auch nicht oft allen gleich erklären.
Ja, absolut. Und eben am Ende muss dann auch der Trainer dafür gerade stehen, sich die Kritik die etwaige gefallen lassen. Alfred, hast du natürlich auch in deiner Trainerkarriere erlebt, jetzt noch ganz kurz zur Erwartungshaltung, um das Thema vielleicht abzuschließen, zumindest für den heutigen oder im heutigen, während des heutigen Podcasts, was jetzt die WM-Qualifikation betrifft, gegen Rumänien, Zypern, Bosnien-Herzegowina und San Marino, geht es dann zweimal jeweils, also das österreichische Nationalteam, von der Erwartungshaltung, bleibt alles unverändert, ganz egal, wie das jetzt gegen die Serben ausgegangen ist. Österreich muss Österreich Erster werden, klar, um sich direkt für die WM zu qualifizieren. Aber die Erwartungshaltung bleibt unverändert, oder Alfred?
Die Erwartungshaltung bleibt unverändert und Österreich muss sich qualifizieren aus meiner Sicht. Wenn ich allein den Kader ansehe, welche Spieler bei welchem Club spielen und diese Vergleiche mit Rumänien oder Bosnien, wobei die Bosnier jetzt in Rumänien gewonnen haben, das ist ja auch sehr interessant, dann sage ich einfach, etliche Spieler aus der deutschen Bundesliga, welche aus Frankreich, welche aus Niederlande oder Spanien, das sind die besten Ligen in Europa. Aus England ist keiner dabei, aber trotzdem. Daher, ich glaube nicht, dass wir jetzt debattieren sollten, ob die Spieler die Qualität besitzen. Das wäre völlig lächerlich. Und deshalb sehe ich auch nicht allzu viel mit diesem 0-2 in Serbien Negatives auf diese Sicht der Spieler. Daher, für mich ist es ganz klar, Österreich wird sich qualifizieren.
Gut, Markus, Sie haben ja insgesamt 56 Mal für das österreichische Nationalteam gespielt, waren ja bei der WM 1998 in Frankreich damals als Spieler mit dabei. Warum schafft es das Nationalteam das erste Mal seit mehr als 27 Jahren wieder zu einer Fußball-Weltmeisterschaft? Sie bleiben auch positiv gestimmt.
Das ist richtig, weil ich der Meinung bin, dass das eine ist, wie die Mannschaft nach außen hin, auch in diesen, nach diesen beiden Spielen, ein Bild zeichnet, wo sie vielleicht die Schuld an nicht vorhandenen Spielern sucht, wo sie vielleicht Dinge für sich interpretiert, wo sie der Meinung sind, das sind Gründe dafür, aber wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie intern sehr, sehr klar, sehr, sehr streng die Dinge analysieren und die Dinge auch besser machen werden. Dass es eine Gruppe ist, in der wir natürlich Favorit sind, das ist, glaube ich, über das braucht man nicht diskutieren. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Mannschaft auf dem Weg, auf dem sie sich befindet, kontinuierlich sich weiterentwickeln wird und über diese Spiele die Punkte sammeln wird, dass das Gruppenerster in die zur WM 26 auch fahren wird.
Ja, da drücken wir natürlich die Daumen für das österreichische Nationalteam und dann schließen wir das Thema dahingehend, zumindest für heute, ab. Und jetzt haben Sie mir schon ein paar ideale Vorlagen geliefert. Was Favoritenrollen betrifft, Qualifikationsgruppe in der österreichischen Bundesliga, tiefstehende Gegner, davon werden Sie mit dem LASK in der Quali-Gruppe, ich würde sagen, dann doch fünf Teams treffen, die da wohl eher einen passiven Ansatz gegen ihre Mannschaft wählt. Wie haben Sie Ihr Team auf die anstehenden Aufgaben vor allem auch schon mental vorbereitet, was Ihr Team da dann zu erwarten hat?
Ja, zuallererst muss man mal erwähnen, dass der LASK in der heurigen Saison im Grunddurchgang, also in diesen 22 Runden, gegen die Top-6-Mannschaft nur 8 Punkte gemacht hat. Also das bedeutet, für jeden, der sich ein klein wenig mit den Zahlen auseinandersetzt, der kann erkennen, dass wir aufgrund dieser Zahl einfach in Wahrheit am Ende des Tages viel zu wenig an Punkten gemacht haben gegen diese Mannschaften, die dort oben jetzt dann dabei sind. Die Schlussfolgerung ist, dass wir sehr, sehr viele Punkte gegen die Mannschaften am unteren Ende der Tabelle gemacht haben. Und es wäre aber auch fatal zu glauben, dass das alles leicht verdiente Punkte waren. Also ich glaube, mir fällt fast kein Spiel ein, wo wir sagen konnten, dass diese Spiele von Anfang an sehr, sehr klar zu unseren Gunsten gelaufen sind. Warum? Weil alle Mannschaften es sehr, sehr gut verstehen, sehr kompakt, sehr defensiv, variabel zu agieren. Nicht nur ganz tief stehen, sondern auch in einem guten Mittelfeldpressing. Dann gibt es Mannschaften, die variabel sehr hoch anlaufen, immer hoch zustellen. Und dagegen muss man einfach Lösungen finden. Das ist uns teilweise gelungen, teilweise weniger gelungen. Aber wenn man speziell das Frühjahr hernimmt, dann glaube ich, dann konnte man schon erkennen, dass die Mannschaft immer klarer und präziser versucht hat, Dinge umzusetzen. Und auch schwierige Spiele, wo man vielleicht in Klagenfurt 1-0 hinten war, gegen die Wattener 1-0 hinten war, am Ende des Tages noch drehen konnten, zu siegen und das Gefühl zu haben, am Platz zu stehen und trotzdem immer Antworten zu haben. Ich glaube, das ist schon noch etwas, was entstanden ist und was mich da auch sehr, sehr zuversichtlich stimmen lässt, dass wir gegen solche Gegner sehr, sehr klar auftreten werden, sehr, sehr konzentriert sein müssen, weil es natürlich gegen solche Mannschaften fatal ist, immer ein Tor nachzulaufen, im Umschalten immer aufpassen und bei Standardsituationen natürlich auch noch eine Prise mehr Gefahr erzeugen müssen. Und das ist das, was uns erwarten wird. Ich schätze alle unsere Gegner sehr, weil sie einfach Mannschaften sind, die über die 22 Spiele ihren Weg gegangen sind, gefunden haben. Und umso wichtiger ist es, dass wir das beweisen, dass wir auch unseren Weg gegangen sind und am Ende des Tages gegen jeden Gegner sehr, sehr klar auftreten.
Jetzt war zuletzt der ehemalige Altach-Trainer Joachim Standfest bei uns beim Podcast zu Gast und der hat gemeint, also in der Quali-Gruppe, da gibt es überhaupt keine spielerische Entwicklung. Ich kann da nicht einen Spieler aus der zweiten Mannschaft einsetzen, damit er dann dort seine Erfahrungen macht. Die Hauptschuld daran trägt die Punkteteilung. Wie schätzen Sie das Ganze ein? Wird ja sehr viel diskutiert über den Ligamodus. Ist das etwas, wo Sie auch sagen, ja, wird dann eher schwierig, denn da zählen ganz einfach nur die Ergebnisse?
Naja, was diese Punkteteilung mit sich bringt, ist eine fantastische Spannung und ich glaube, das ist natürlich etwas, was für den Konsumenten was total Spannendes, Interessantes ist. Das bedeutet nach 22 Runden, dass du in Wahrheit fast wieder bei Null beginnst. Was trotzdem für mich schon wichtig ist, ist, dass bis zu diesen 22 Runden ja trotzdem etwas passiert ist. Und es gibt Gründe, warum jemand ganz unten drinnen steht. Es gibt Gründe, warum jemand ganz oben steht. Es gibt Gründe, warum jemand in der Meistergruppe spielt und jemand in der Qualifikationsgruppe spielt. Und diese Gründe muss man halt für sich sehr, sehr klar analysieren. Ich glaube, es macht keinen Sinn, sich jetzt einen Gedanken zu machen, ob ein junger Spieler noch in dieser Phase eine Möglichkeit bekommen soll oder nicht, weil ich der Meinung bin, wann ist der richtige Moment und die richtigen Momente, die kommen unabhängig von dieser Drucksituation. Und ich glaube, egal ob ein junger, älterer Spieler, die müssen einfach in solchen Situationen auch wissen, was es bedeutet, zu performen, weil das ist einfach das Geschäft, wo jeder rein möchte und vor allem auch Spieler, die länger dabei sind, auch drinnen bleiben wollen. Und entscheidend ist einfach, wie man sich in diesem Modus nachher auch dementsprechend präsentiert und versucht einfach sein Spiel auf den Platz zu bekommen. Und ich würde das jetzt nicht unbedingt so sehen, dass es da noch für junge Spieler überhaupt keine Möglichkeit gibt, Möglichkeiten für Einsatzzeiten zu bekommen.
Martin, wie siehst du die Rolle des LASK in der Qualifikationsgruppe? Ist die Mannschaft von Markus Schopp für dich der große Favorit, eben auf den ersten Platz? Wer kann da noch mitwirken? Der ehemalige Arbeitgeber von Markus Schopp, der TSV Hartberg oder vielleicht auch gar noch die WSG Tirol. Wie schätzt du die Kräfteverhältnisse in der Quali-Gruppe an?
Ich glaube, die sind ganz klar. Markus hat ja selbst gesagt, dass wenn er sich die Ergebnisse ansieht, dass er gegen die Teams, die jetzt auch die kommenden Gegner sind, in der Qualifikationsgruppe die meisten Punkte gemacht hat, dann ja, und auch vom Selbstverständnis des LASK ergibt sich von selbst, dass eigentlich der LASK große Favorit auf Platz 7 ist und damit, wenn man so möchte, dann zwei Möglichkeiten hat, sich zumindest für die internationalen Bewerbe, für die Qualifikation zu qualifizieren in dem Fall, also sowohl über den Cup als auch eben über Platz 7, sage ich einmal. Und es wird eigentlich nur an dem LASK selbst liegen, ob es schwierig wird, die erste Position zu verlieren. Hartberg, da glaube ich, muss man eher schauen, ob die erste oder die zweite Begegnung gut verläuft, denn dann kann es auch schnell ein anderes Thema geben. Und deswegen sehe ich da im Moment keinen echten, es wird irgendwie auch da werden, aber jetzt rein vom Gefühl her, sage ich mal, und von der Qualität her wird es der LASK kommen. Und weil du den Joachim Standfest angesprochen hast, ich meine, da muss man sich dazu sagen, er hat es aus der Sicht von der Position des Alltagstrainers gesehen. Wenn du natürlich darum kämpfst, die Klasse zu erhalten, dann ist natürlich der Druck vielleicht noch einmal einen Tick größer, als wenn du als Siebenter startest mit dann doch einem gewissen Vorsprung auf dem letzten Tabellenplatz. Und möglicherweise ist das mit ein Grund gewesen. Im Übrigen komme ich da wieder zurück auf die Nationalmannschaft. Dort ist ja genauso der Punkt. Ne? Es geht immer um Ergebnisse, auch in der Qualifikationsgruppe. Ich brauche Ergebnisse. Und der Nationalmannschaft brauche ich auch Ergebnisse. Also wenn es dann irgendwann einmal eng wird, wenn es gegen einen Abstieg geht, dann ist es selbstverständlich, dass man vielleicht nicht schön spielt, sondern ein Ergebnis haben will. Wenn es darum geht, vielleicht sich für die Nations A-League zu qualifizieren, dann geht es vielleicht nicht darum. Ich will nur sagen, das ist für mich so irgendwie manchmal nicht nachvollziehbar, wie man halt versucht, etwas zu erklären, warum es beim einen Fall besser passt als beim anderen Fall. Am Ende, glaube ich, ist es in dem Fall, um auf die Qualifikationsgruppe zurückzukommen, immer entscheidend, dass du natürlich das Wichtigste ist, nicht absteigst, die Klasse hältst, und beim LASK gibt es eben die Sondersituation, dass der eher nach oben schauen kann und dadurch schauen kann, dass er halt diese Position 1 oder 7 in dem Fall dann auch verteidigt.
Alfred, wie gut siehst du den LASK für die Qualifikationsgruppe gewappnet? Auch beim Team von Markus Schopp gab es ja zuletzt in der Liga ein paar gesperrte, vor allem auch verletzte Spieler. Wie siehst du, darf ich das überhaupt dir gegenüber sagen, die Entwicklung des LASK unter Markus Schopp?
Also Markus hat es vorhin schon angesprochen und das werde ich auch erwarten in dieser Qualifikationsgruppe. Man ist ganz klar von dem, sage ich mal, Kader her, die spielstärkste Mannschaft. So, und jetzt kann man eben in dieser halben Saison quasi lernen, nämlich auf die verschiedenen Spielweisen der Gegner zu reagieren oder vorbereitet zu sein, sprich auch alternative eigene Spielarten zu entwickeln, weil es ist einfach ein großer Unterschied gegen ein Team, das Abstiegsstrudel hat, wie Altach oder andere. Die werden mit voller Aggressivität und Power alles verteidigen versuchen. Und wenn ich den Spielansatz von Markus Schopp in der Vergangenheit gesehen habe, dann ist er eben auch spielerischer Art und Weise, versucht er eben erfolgreich zu sein. Das heißt also, da wird man auf Gegner treffen, die viel aggressiver sein werden, als würde man in der Meistergruppe sein. Sprich also, die eigene Spielidee kann man weiterentwickeln in diesem Zusammenhang. Und das ist für die neue Saison sehr grundlegend. Und im Übrigen glaube ich, dass der Martin hat es völlig richtig gesagt, die große Chance liegt natürlich im Cup, dass man sich für Europa qualifiziert. Und da ist dann wieder ein gänzlich anderer Aspekt als der, der in der Qualifikationsgruppe ist. Dort geht es nur mehr rein um das Ergebnis und da muss man auch flexibel sein, dass man vielleicht den Cup gewinnt. Je nachdem, wer der Gegner ist, dann im Finale sollte man den WRC im Semifinale schlagen. Also für mich ist es kein Beinbruch, dass der LASK in der Qualifikationsgruppe ist, im Sinne der Entwicklung der Mannschaft.
Gut, über den Cup-Wettbewerb werden wir auch gleich sprechen. Würde mich noch ganz kurz interessieren, weil du es gesagt hast, Alfred, schon mit Blick auf die kommende, auf die neue Saison. Markus, inwiefern ist das dann auch von Spielerseite her schon eine Art Bewerbungsschreiben für die anstehende Spielzeit? Wie genau werden Sie das natürlich dann auch sich alles ansehen und sagen, ja, mit dem Spieler rechne ich dann nicht mehr? Ist dahingehend schon die Überlegung auch mit dabei?
Na, zuallererst möchte ich schon erwähnt haben, dass wir wissen, was uns erwartet in diesen 10 Spielen in der Qualifikationsgruppe. Und wenn jemand beim LASK glaubt, dass er mit nur seiner spielerischen Qualität hier uns bereichern kann, dann muss ich den enttäuschen. Also das wird es nicht sein. Die Basis muss sein, dass wir von einer unglaublichen Aggressivität und einer intensiven Art und Weise unseres Spiels leben. Und alles, was dazukommt, muss noch die individuelle Qualität sein. Aber es darf nicht umgekehrt sein. Also das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite ist, man kann aus so einer Situation natürlich sehr viel Negatives mitnehmen oder man kann einfach auch positive Dinge mitnehmen. Und ich nehme jetzt einmal die Wiener Austria als Beispiel, die es ja letztes Jahr nicht geschafft hat, in die Meistergruppe zu kommen, die das früher genützt hat, um sich einfach spielerisch zu festigen, gewisse Mechanismen zu festigen, die über das Sommertransferfenster sich weiter verstärkt haben und am Ende des Tages ein Jahr später eine Mannschaft sind, die in Wahrheit das Double holen kann. Also es bedarf ganz einfach der richtigen Perspektive und meine Aufgabe ist es natürlich auch zu sehen, welche Spieler nehmen diese Herausforderung an. Das bedeutet, welche Spieler geben wir diese Aggressivität, diese Intensivität, dieses intensive Spiel. Und wir brauchen über die Art und Weise des Spiels im Ballbesitz nicht diskutieren, wenn das andere nicht passt. Und, ja. Und aufgrund dessen, glaube ich, weiß die Mannschaft ganz genau, dass sie 10 ja, extrem große Herausforderungen vor sich hat. Aber ich bin mir auch sicher, dass die Mannschaft auf diese Herausforderung gut vorbereitet sein wird. Und alles, was uns Gegner an Aufgaben stellen wird, einfach gute Antworten haben wird. Und am Ende des Tages auch die Mannschaft sein wird, die dem Gegner noch viel mehr Fragen stellen wird, müssen, um diesen Erfolg am Ende des Tages auch zu bestätigen, den wir jetzt dann da von allen Seiten irgendwo um die Ohren gesagt bekommen, dass wir da absolut die Mannschaft sein müssen, die Siebter wird. Von den Voraussetzungen her unterschreibe ich das alles, aber wir wissen, wie der Fußball funktioniert und wenn einer da dabei ist, der glaubt, das geht mit ein klein wenig mehr, das wird sich nicht ausgehen und das ist auch für mich ein ganz wichtiges Kriterium, für das, wie die Mannschaft sich über das Frühjahr entwickelt und vor allem, wie sie noch im nächsten Jahr sich präsentieren wird.
Wie viele Spiele hat denn Ihre Mannschaft in dieser Bundesliga-Saison noch?
12.
Keine 13?
Nein.
Ah, gut gerechnet. Also
naja, weil die Frage war jetzt, die Frage war jetzt, 12 war die Bundesliga-Saison und 2 im Cup. Ich glaube, so hast du es gemeint, Markus. Nicht? Dann, ja. Oder? Ja. Der Markus hat Bundesliga-Saison gemeint.
Jetzt umgekehrt, Mann. Ich habe gedacht, wir haben unsere 10 Spiele und nur 2 Cup-Spiele. Weil wenn ich richtig...
Nee, aber der Auto hat dich ja gefragt nach Bundesliga.
Nein, es war eine Fahrfrage. Wegen dem Europacup-Playoff.
Playoff, ne? Deswegen.
Ja. Okay.
Also sind es dann insgesamt wie viel?
Also wenn ich das richtig jetzt dann verstehe, dann sind es ja noch 3 Spiele mehr, dann werden es 13. Ist das richtig?
Jawohl.
Wenn ein Cup-Sieger ist, braucht er nicht mehr Europacup-Playoff spielen. Also
dahingehend hast du recht, Martin.
Ja.
Aber es können ja dann trotzdem, ja, dann kann der Lars das Finale verlieren, dann können es auch noch 15 sein. Okay, deswegen war ja diese Frage auch ein wenig durchdacht von mir. Sie ist irgendwie nicht so ganz aufgegangen, wie ich mir das ja oft habe. Naja, vielleicht liegt es auch an meiner Fragestellung. Aber weitere Frage, wie weit ist denn Ihre Mannschaft noch von Ihrer Wunschvorstellung? Hört sich immer ein bisschen überzogen an, aber Sie haben ja eine Vorstellung, wie Ihre Mannschaft auftreten soll. Das haben wir ja auch beim TSV Hartberg einige Jahre gesehen. Wie weit ist davon Ihre Mannschaft beim LASK jetzt noch davon entfernt?
Ich glaube, die beiden Mannschaften kann man nicht miteinander vergleichen. Es sind einfach total unterschiedliche Voraussetzungen. Jeder weiß, dass ich den LASK trainieren darf, hat ganz einfach einen gewissen Misserfolg mit sich gebracht, den die Mannschaft am Beginn der Saison hatte. Die Art und Weise, wie wir versucht haben, über den Herbst die Mannschaft zu stabilisieren, war extrem herausfordernd, aber ich glaube, es ist uns über weite Teile gut gelungen. Klar, hätte es besser gehen können. Ich glaube, dass es auch im Frühjahr für mich eine ganz klare Entwicklung und eine Richtung gegeben hat. Aber total unterschiedlich im Vergleich zum TSV Hartberg. Und die Mannschaft gibt mir hier aufgrund diverser Spieler einfach gewisse Eckpfeiler, um die wir versuchen, uns einfach weiterzuentwickeln. Und wir wissen, dass es hier über die ganze Saison natürlich den einen oder anderen Spieler gegeben hat, der sehr wenig Einsatzzeit bekommen hat aufgrund von Verletzungen. Das waren schon alle Spieler, die schon sehr wichtig waren für den LASK in den vergangenen Jahren, um jetzt dann vielleicht den Andrade zu erwähnen, der Spieler ist, der in dieser Liga einfach über mehrere Jahre nicht nur bewiesen, sondern gezeigt hat, dass er einfach als absoluter Topspieler auf der Position ist. Und mag jetzt nicht sagen, dass der eine oder andere Spieler diese Möglichkeit nicht genutzt hat, sondern es ist einfach eine Frage, wie man es schafft, nachher solche Ausfälle zu kompensieren. Und ich glaube, da muss man ganz einfach gewisse Dinge richtig einordnen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, alle Spieler wirklich fit zu haben, und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das in den nächsten Wochen der Fall ist, dann haben wir einen unglaublichen Konkurrenzkampf, wo es einfach auf jeder Position zur Sache geht. Und das ist etwas, was man sich als Trainer wünscht und wo ich einfach der Meinung bin, dass der größte Lern- und Entwicklungsschritt passieren wird.
Ja, bevor wir noch über das ÖFB Cup-Halbfinale sprechen, dann bleiben wir kurz noch bei den Personalien. Da gibt es ja einige interessante beim LASK. Sie haben es gesagt, Andrade nach seinem Kreuzbandriss. Wie nah ist er schon dran an der Mannschaft? Inwiefern kann er Ihrer Mannschaft dann auch noch jetzt in der Quali-Gruppe helfen? Wie sehr rechnen Sie mit ihm?
Andres ist seit 2-3 Wochen im totalen Mannschaftstraining, hat jetzt dann auch letzte Woche beim Freundschaftsspiel schon 45 Minuten gespielt, ist Papa geworden, war deswegen auch kurzfristig jetzt nicht im Trainingsprozess, aber ist jetzt wieder
Panama da. Panama sogar, oder? Gewesen?
Bitte?
War in Panama, glaube ich, sogar?
Ja, also war...
Katzensprung.
Ja, ist richtigerweise ein Katzensprung, aber ist natürlich auch etwas Besonderes, das erste Kind, und ist mit sehr, sehr viel Energie zurückgekommen, und ist natürlich eine super spannende Personalie, die wir sicher in den nächsten Wochen am Platz sehen werden.
Ja, ein Fan möchte via Social Media auch den genaueren Fitnesszustand von Adil Traoré wissen, hat gefragt, wird er langfristig mit diesem Spieler dann auch gerechnet, verfügt über eine unglaubliche Grundgeschwindigkeit, ich glaube, das ist auch nichts Neues. Immer wieder verletzt. Wie sehen Sie seine Situation von Adil Traoré?
Er ist natürlich ein Spieler, der individuell den Unterschied ausmachen kann. Ein Spieler, der allerdings auch sehr, sehr oft verletzt war und auch sehr, sehr oft verletzt ist. Ein Spieler, der natürlich vor Kreativität strotzt, oft in seinen eigenen Lösungen sich wiederfindet. Ein Spieler, der natürlich ein spannendes Potenzial hat, aber auch ein Spieler ist, der verstehen muss, was es heißt, sich in eine Mannschaft einzufügen und seine Aufgaben zu übernehmen, und in dem Prozess stehen wir.
Ja, und dann auch noch ein Spieler, Sie wissen jetzt wahrscheinlich, was kommt, weil es von Fan- und Journalistenseite immer wieder ein Thema ist und bleibt, der ehemalige Kapitän Robert Schul. Wie sehen Sie seine Rolle im Team? Wie fit geht er in die Quali-Gruppe? Wie wichtig ist er weiterhin für das Team und wie ist Ihr Verhältnis?
Robert ist ein Spieler, der für den LASK Unglaubliches bewirkt hat. Ein Spieler, der mit seiner Qualität einfach den Unterschied ausmachen kann. Robert hat eine gute Vorbereitung gehabt. Er hat allerdings vor dem Cupspiel gegen Salzburg sich verletzt. Er hat nachher vor dem Rapidspiel noch mal Verletzung gehabt. Aber war jetzt letzte Woche krank. Ist jetzt dann ganz normal im Trainingsprozess. Und ist ein Spieler, der uns vor allem in diesen Spielen, die Freundsling, nicht nur helfen wird, sondern schon ein entscheidender Faktor auch sein wird.
Ja, und Sie tauschen sich sehr oft und sehr gut mit ihm aus. Ist das richtig oder falsch?
Also ich versuche mir mit allen Spielern gut auszutauschen. Es ist in der Tat so, dass der Robert über den Herbst unglaublich viel Verantwortung übernehmen wollte. Es war mir im Winter ganz wichtig, da auch anderen die Verantwortung zu nehmen. Ich glaube, das ist uns gut gelungen. Wenn man sich die Spiele bis auf das Sturm Graz-Spiel jetzt dann hernimmt, glaube ich, ist das die richtige Entscheidung gewesen. Er kann sich wirklich auf das konzentrieren, was er am besten kann, nämlich den Unterschied ausmachen. Und das wird er in den nächsten Wochen definitiv wieder machen.
Ja, und nicht nur ich denke, Philipp Zierz ist auch ein absolut mehr als würdiger Kapitän für den LASK. Und Alfred, jetzt wollen wir dann über das Halbfinale des ÖFB Cups Anfang April sprechen. Der LASK trifft auf den WRC und die Kärntner haben sich da ein wenig über die Spielansetzung aufgeregt. Der LASK trifft bereits am Freitag auswärts auf die Altacher und der WRC trifft am Sonntag auf Sturm Graz. Sprich, der LASK hat 2 Tage mehr Regenerationszeit. Jetzt frage ich dich, wenn du Trainer des WRC wärst, würdest du dich da auch darüber aufregen oder wie würdest du das Ganze einschätzen?
Naja, das ist jetzt die Frage, ob es eine, sagen wir so, faktisch begründete Aufregung ist. Heißt also, naja, sind 2 Tage mehr Regenerationszeit faktisch begründbar? Ja. Also, warum sollte ich mich jetzt dagegen wehren, wenn jemand sagt, die haben 2 Tage mehr Regenerationszeit, womöglich auch noch zusätzliche Vorbereitungszeit im Sinne von taktischen Maßnahmen im Training oder was auch immer, dann ist das eine faktische Sache. Daher, warum sollte ich jetzt die Kühlbauer oder wem auch immer vom WRC einen Vorwurf machen? Ich mache auch natürlich nicht dem LASK einen Vorwurf. Die müssen ja spielen, weil der Spielplan so festgelegt wurde. Also am Ende, Markus Schopp hat eben das Spiel gegen Altach vor sich und danach wird er sein Team vorbereiten. Das ist aber unabhängig davon, wann der WRC spielt oder wie der WRC spielt, sondern er wird sich nur auf sein Team konzentrieren und der WRC hingegen wird natürlich auch das Sturmmatch ins Visier nehmen und danach diese zwei Tage nutzen für das Last-Spiel. Daher am Ende geht es rein um die objektive Sache und objektiv sind es zwei Tage mehr Regeneration.
Ja, faktisch auch, wie wir jetzt von dir auch gelernt haben. Aber Markus, nehmen Sie uns mit auf die Trainerreise. Inwiefern ist das dann ein Unterschied? Wie sehr werden Sie über diese Spielansetzung verärgert? Wären Sie auf der anderen Seite?
Ja, überlege jetzt gerade, wie es bei mir im Herbst war, wie wir am Donnerstag gespielt haben und am Sonntag nachher die Spiele gehabt haben. Die Situation ist so, wie sie ist. Ich glaube, man kann die Dinge immer nachher versuchen zu komplizieren. Fakt ist, wir haben gegen den WRC heuer keinen Punkt gemacht. Wir haben gegen den WRC zweimal verloren. Der WRC ist in dem Spiel, sie können es drehen, wie sie wollen, einfach der Favorit. Aufgrund der Tatsache, weil sie gegen uns zweimal gewonnen haben und relativ klar, sie haben in Linz, glaube ich, 5-1 gewonnen. Also das ist etwas, was man auf der einen Seite sehen kann. Auf der anderen Seite weiß ich, was es bedeutet, sich in zwei Tagen auf einen Gegner vorbereiten zu können und vier Tage auf einen Gegner vorbereiten zu können. Die Frage, ob es nicht oft gescheiter ist, nur zwei Tage zu haben. Klar ist es, das ist eine Situation, die so ist, wie sie ist und jeder muss sie annehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Didi die richtigen Antworten haben wird, wohlsagend, dass es natürlich da einen Aufschrei aus Wolfsberg gegeben hat. Aber das wird am Ende des Tages am Spieltag nicht sichtbar sein.
Ja, Martin, jetzt haben wir schon gesprochen über die Favoritenrolle beim Duell zwischen dem LASK und dem WRC. Dazu trifft ja im zweiten Semifinale die Wiener Austria auf den TSV Hartberg. Wenn ich dich jetzt frage, wer gewinnt am Ende den Cup-Titel in dieser Saison, wann ist deine Antwort?
Das ist noch nicht zu beantworten. Ich sag mal so, dass im anderen Halbfinale, finde ich, die Situation sehr klar ist. Und alles andere als ein Einzug der Wiener Austria ins Finale würde wahrscheinlich alle uns hier überraschen. Im Halbfinale LASK gegen WRC, und da komme ich ja zurück auf die Diskussion, also ich sehe es ja in der Champions League, da werden manchmal Spiele auf den Freitag vorverlegt und dann spielen die ja gegen Mannschaften am Mittwoch, wo der Gegner sehr wohl am Sonntag spielt oder eben, wie es der Markus gesagt hat, wenn jemand spielt am Donnerstag Conference League und jemand anderer spielt am Dienstag oder gar nicht, dann wird auch nicht darüber diskutiert, wenn dann am Sonntag aufeinander getroffen wird. Also ich glaube, es ist ein Halbfinale, wo am Ende die geistige Frische entscheidend ist und jeder möchte ins Finale kommen, weil ja der LASK und auch der WRC noch nie den Cup gewonnen haben. Also der LASK gab auch noch nie, ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher.
Vor 60 Jahren.
Ja, genau, bei 65, da haben sie ja beides gewonnen, oder? Genau, Meisterschaft und Cup. Und beim, also jedenfalls, es ist kein Spieler dabei, der mit dem LASK den Pokal gewonnen hat. Und es ist auch beim WRC sowieso noch nie ein Titel gewesen, außer eben der Aufstieg in die höchste Liga 2012. Ich will damit sagen, ich glaube, da geht es um andere Dinge. Dass der WRC zweimal bisher gewonnen hat, das ist das eine. Ich sage aber trotzdem, dass der LASK ein Heimspiel hat, dass der LASK, ich würde sagen, das ist 50-50. Und da ist alles möglich. Da wird die Tagesverfassung entscheiden. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, wenn dann die Austria spielt, angenommen gegen den LASK oder eben gegen den WRC, dann ist ein Spiel. Ja, das ist ja der Unterschied. Bei einer Meisterschaft, da kann man schnell einmal sagen, wer sich in 30, 36, 38 Runden wahrscheinlich durchsetzen wird. Aber bei einem Spiel, da ist alles möglich.
Ja, und Markus Schopp ist ja ein absoluter Routinier. Und der weiß auch ganz genau, was er mit diesen Aussagen macht, wenn er den WRC da in die Favoritenrolle drängt. Aber Markus.
Es ist ein besonderes Spiel. Es ist ein besonderes Spiel für uns. Es ist ein besonderes Spiel für den WRC. Und ich kann das total nachvollziehen, dass man darüber diskutieren möchte. Aber wenn ich was lernen musste, dann ist es, dass man Dinge annehmen muss und das Beste daraus machen wird. Und das weiß der Didi genauso. Und ich weiß, dass wir da eine Mannschaft in Linz empfangen werden, die für dieses besondere Spiel sich was einfallen lässt. Und auf das freuen wir uns und auf das brennen wir natürlich, weil, wie es der Martin auch gesagt hat, das schon ein besonderes Spiel auch für den LASK ist.
Und wäre Ihre Wunschvorstellung dann ins Cupfinale na einzuziehen? Das ist ja eh klar, das setze ich voraus, dass das Ihre Wunschvorstellung ist. Und dann dort den TSV Hartberg zu besiegen und nicht die Wiener Austria, aufgrund Ihrer Vergangenheit als Trainer.
Auch wenn ich da etwas lernen durfte über die vielen Jahre, also sich jetzt Gedanken zu machen, was nachher passieren kann, also das ist für mich viel zu weit weg. Wir haben zuerst Alltag, wir haben nachher den WRC. Und wenn es so kommen sollte, dann wird man sehen, wer dort ist. Ich glaube, Martin hat das gut zusammengefasst. Also die Wiener Austria hat einfach eine ganz tolle Saison hinter sich. Die will sich belohnen, beginnen und dann soll und darf oder sollte der TSV kein großer Stolperstein sein, aber auch im Cup wissen wir, was passieren kann.
Soll ich jetzt sagen, der Cup hat seine unschon wissen und so fort. Na gut, sage ich nicht. Ein Fan möchte dann noch via Social Media wissen, Markus, bei einem Sieg im Cup gibt es dann ein Lask-Tattoo.
Ein Lask-Tattoo?
Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt tätowiert sind, aber das sind Fragen, die ich hier gerne weitergebe.
Das finde ich, das hättest du verdient.
Ja. Also es wäre natürlich ein tolles Ereignis, keine Frage, auch für mich. Allerdings weiß ich noch nicht, was mich nachher reitet. Ja. Ich weiß es nicht. Soll es so kommen, dann weiß ich nicht, was passiert.
Ja, sehr interessant, die Ausführungen. Mich würde jetzt noch interessieren, ob Alfred, du bist nicht tätowiert, oder?
Oder mit einer Neustädter SC, oder?
Ja. Aber hättest du jemals als Trainer den Cup gewonnen, hättest du dann ein Tattoo gegeben mit dem Verein, mit dem du erfolgreich gewesen wärst? Alfred, eher nicht, oder?
Nein, ich war der erste Fußball, das weißt du.
Ja, das weiß ich.
Lackierten nie Fingernägeln gespielt.
Ich habe sogar einen Zeitungsausschnitt davon.
Richtig, oder mit einer, wie wir es alte Frauen früher hatten, so ein Haarnetz.
Ein Haarnetz,
habe ich auch. Die Haare wirklich gut positioniert sind. Das heißt, ich habe den Blödsinn schon hinter mir. Und okay. Ich sagte eines, Tattoo, das ist der größte Blödsinn. Nach Smartphones.
Ja, okay. Also wir werden in unserem aktuellen Leben werden wir Alfred Tata nie mit einem Smartphone und mit einer Tätowierung sehen. Hätten wir das dann auch abgeschlossen. Markus, Ihr Vertrag beim LASK, der läuft noch bis Sommer 2027. Wie lange sehen Sie sich noch bei den Linzern? Was ist so langfristig dann natürlich auch die Zielsetzung für den Verein und für Sie?
Ja, wenn er sich ein Tattoo stechen lässt, dann wahrscheinlich lebenslang. Ne?
Naja, dann gibt's nichts anderes, meiner.
Lieber Otto, weißt du, wie lang die Verweildauer eines Trainers in der Regel ist?
Vor allem beim LASK.
International, beim LASK oder das weiß ich jetzt nicht.
Generell.
Die Verweildauer aktuell in den vergangenen 10 Jahren bei Vereinen in Europa, ich würde sagen, ein Jahr.
Ja, also sich jetzt dann Gedanken zu machen, was in 2 Jahren sein wird, ist, glaube ich, sehr vermessen. Ich glaube, ich lebe es zumindest so, ich versuche die Ideen, die Möglichkeiten, die sich mir bieten, ins Bestmögliche umzusetzen, das ist ein tägliches Arbeiten, ein tägliches Tun. Und wenn es so kommen sollte, dass ich bis 27 beim LASK bin, dann würde ich mir erhoffen oder dann glaube ich, dass es bestimmt eine sehr schöne Zeit war, mit auch dem einen oder anderen Titel, der einfach, so finde ich, zum LASK gut passen würde, weil es einfach ein Verein ist, wo unglaublich viel Potenzial ist, wo man vielleicht ein klein wenig Geduld momentan noch haben muss, aber wo man am Ende des Tages schon sagen kann, da kann was Großes entstehen. Und dann weiß ich nicht, ob 27 oder länger ist, keine Ahnung. Aber ich lebe von Spiel zu Spiel und weiß, was es heißt, in diesem Geschäft dabei sein zu dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Die 2 Euro fürs Phrasenschwein hole ich mir dann auch ab.
Ich weiß.
Wenn ich das nächste Mal in Linz bin oder wo auch immer der LASK dann spielt. Als Spieler waren Sie ja unter anderem in Deutschland und für längere Zeit auch in Italien tätig, als Trainer, unter anderem auch schon in England. Welche Destination im Ausland würde Sie als Trainer noch besonders reizen? Jetzt völlig wertfrei, egal wie lange Sie noch beim LASK sind. Und da hoffen die Fans natürlich, dass Sie noch so lange wie möglich bei den Linzern als Cheftrainer aktiv sind. Aber wir wissen ja alle, Brighton ist so ein Verein, der Sie sehr fasziniert. Premier League, Deutsche Bundesliga.
Da gibt es viele Vereine, die mich faszinieren.
Ja, zu Recht. Gibt ja auch viele, die tollen Fußball spielen.
Nein, also was schon klar ist, ist in erster Linie geht es darum, sich für solche Ligen auch wirklich interessant zu machen. Und klar, man träumt immer von den größtmöglichen Ligen, aber dorthin zu kommen bedarf einfach eines Wachstums auch des Trainers. Für mich ist der LASK jetzt eine richtig interessante, gute Adresse, weil ich einfach der Meinung bin, da kann viel entstehen. Ist für mich auch gut, einfach in diesem Umfeld diesen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Und was nachher kommt, Das, also ich müsste lügen, wenn ich mir jetzt wirklich Gedanken gemacht habe, weil wenn ich als Spieler mir erträumt hätte, irgendwann einmal in Italien zu spielen als junger Spieler, ich weiß es nicht, ob das wirklich mein Kindheitstraum gewesen ist. Aber irgendwann hat sich das einfach noch ergeben und dann war es für mich klar, diesen Schritt auch zu gehen. Und als Trainer, glaube ich, gilt Ähnliches. Ich habe die Möglichkeit, einmal nach England, ich habe die Möglichkeit bekommen, einmal nach England zu gehen. War vielleicht nicht gut vorbereitet, aber es war unglaublich lehrreich, was ich dort über diese paar Monate erfahren durfte, dass ich jetzt dann auch einbringen kann. Und meine nächste Station, wo immer auch sie auch sein sollte, sollte eine Station sein, wo ich noch einmal um einiges reicher an Erfahrung bin und einfach ja, Möglichkeiten habe, vielleicht das eine oder andere auf einem anderen Level erfahren zu dürfen.
Wobei einmal Hartberg wird schon noch gehen, oder?
Hartberg ist für mich ein unglaublich wichtiger Entwicklungsprozess gewesen und schaue auch jetzt dann dem Verein sehr, sehr genau zu, wie er sich entwickelt, ob das sich noch einmal auftut oder nicht. Also auch hier, was kommt, das kommt.
Ja, oder vielleicht auch ehemaliger Arbeitgeber Sturm Graz, gab es ja auch eine äußerst erfolgreiche Zeit. Und abschließend noch die Frage, welche österreichischen Teams sind nächste Saison international vertreten?
Neben dem LASK.
Ha, ja, sehr interessant, gut.
Also ich glaube, dass Red Bull eine dieser
Mannschaften ist. Red Bull Salzburg?
Ja.
Und auch Meister, als Meister, oder?
Ist für mich die Mannschaft, wenn man sich jetzt die Entwicklung über die letzten Wochen anschaut, die man einfach wieder ganz weit oben heransiedeln muss. Man sieht da Wiener Austria, die unglaublich performt, Resultate auch zustande bringt, wenn das Spiel nicht ganz hergibt, aber das ist auch eine Qualität. Sehr Rapid, mittlerweile wieder auf einem sehr, sehr guten Weg und natürlich Sturm mit der Art und Weise, wie sie sich jetzt am Schluss auch wieder präsentieren. Also ich glaube, dass es da einfach ein harter Kampf um die restlichen Plätze in den Mund sein wird.
Aber wer wird jetzt Meister?
Habe ich gerade gesagt, also ich glaube, dass Red Bull Meister
ist. Ja. Okay, interessant. Also nichts mit Sturm Graz. Der österreichische Doppelsieger ist ja schon im Cup entthront und somit dann auch Ihrer Meinung nach in der Meisterschaft. Martin, hast du noch eine Frage?
Nein.
Nein? Ja, weil dann würde ich mich jetzt tatsächlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde bedanken. So leid es mir tut, immer wieder wirklich sehr erfrischend mit Ihnen, Markus Schopp. Die Zeit, ja, ist auch kein Geheimnis, die verfliegt hier immer im Podcast. Aber vielen Dank natürlich für Sie, fürs Dabeisein. Alles Gute an Sie und Ihr Team für die anstehenden Aufgaben. Wir werden das natürlich ganz genau verfolgen, wie sich der LASK in der Qualifikationsgruppe natürlich dann auch im ÖFB Cup schlagen wird. Also danke fürs Dabeisein, Markus Schopp.
Hat Spaß gemacht, danke. Tschüss.
Ja, und vielen Dank auch, wie immer, an Alfred und Martin. Auch mit euch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, wir hätten noch härter ins Geschäft gehen können.
Ja, so schaut's aus.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
So, und am Ende des heutigen Podcasts gibt es noch ein paar Programmhinweise. Am Freitag beginnt also in der österreichischen Bundesliga die Qualifikationsgruppe. Die Altacher empfangen um 19.30 Uhr den LASK. Am Samstag geht es mit den beiden weiteren Spielen der Quali-Gruppe weiter. Am Sonntag gibt es dann die Meistergruppe im Angebot. Um 14.30 Uhr empfängt der WRC Sturm Graz, dazu Blau-Weiß Linz die Wiener Austria, und um 17 Uhr folgt mit dem Duell des SK Rapid und dem FC Red Bull Salzburg der Schlager der Runde. Und somit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Tag und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge von der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.